Smarter Service Talk.
Ja, und schon wieder ein Smarter Service Talk mit Frank Hemmers von der Hermes Group, Head of IT, ESG und Sustainability. Hallo, lieber Frank.
Hallo, willkommen, Bernhard. Danke, ja, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Frank, heute wollen wir über kritische Infrastrukturen sprechen, über IT-Security, auch über IoT-Themen. Aber bevor wir damit starten, erzähl mir uns doch mal, was macht die Hermes Group und was ist deine doppelte Rolle im Unternehmen?
Wir sind ein mittelständisches Pharmaunternehmen, auch in der Lebensmittel- oder Nahrungsergänzungsmittelbranche unterwegs. Wir haben über 1000 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und wir sind dahingehend so vielfältig, weil wir zum einen produzieren, zum anderen für andere Pharmaunternehmen in Lohn herstellen, aber auch wir einen Direktvertrieb in die Apotheken haben. Also unheimlich viel verschiedene Bereiche abdecken. Für mich ist die Rolle 2021, also mitten in Corona, gekommen. Nicht, weil mir als IT-Leiter langweilig war, sondern eher, dass wir unser Engagement, was wir in der Gruppe so oder so schon über die letzten Jahrzehnte hatten, versucht haben zu systematisieren, um hier stringenter und ganzheitlicher die Impulse zu geben. Für mich war es aber auch noch eine Herzensangelegenheit. Das liegt daran, dass ich einen gewissen, ich darf es mal nennen, Gendefekt habe. In meiner Ahnengalerie sind 7 Generationen zurück alle Förster gewesen. Mein Vater war der erste Nicht-Förster und somit ich auch nicht. Ich glaube, wir beide würden heute sonst nicht hier sitzen und diese Affinität zur Natur, zur Nähe zum Wald, die war einfach schon immer da und mich da entsprechend mehr einbringen zu können. Neben dieser Herzensangelegenheit ist es aber auch die strategische Rolle aus der IT heraus, weil wir mittlerweile in keinem einzigen Prozess des Unternehmens oder in alle Abläufe des Unternehmens eingebunden sind und wir somit neben den Prozessen und deren technischen Unterstützung auch diesen ESG-Gedanken ganzheitlich in das Unternehmen bringen können.
Ja, herzlichen Dank. Also immer wieder fest, dass es häufig diejenigen trifft, die diese Rolle übernehmen, die das auch wirklich als eine Herzensangelegenheit treiben wollen. Aber ich finde das sehr interessant und sehr klug auch bei der Hermes Group, dass das aus dieser IT-Sicht mit vorangetrieben wird. Weil wir werden ja im Laufe des Gesprächs auch immer mal wieder darauf hinkommen, dass es eine Reihe von Datenproblemen gibt. Und vielleicht ein konkretes Beispiel, was man alles so im Arzneimittelbereich auch mit Daten lösen kann. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und anscheinend ist es so, dass also nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jedes Jahr zwischen 300.000 und 1 Million Menschen an den Folgen von Arzneimittelfälschung. Ja, wie groß ist das Problem? Problem tatsächlich und was tut er dagegen?
Ja, natürlich kann ich nur für uns in der Gruppe sprechen und das ist eher eine untergeordnete Rolle, auch speziell aus meiner Sicht in Europa, da wir über entsprechende Verordnungen oder auch die Serialisierungspflicht von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in der EU dort schon eine aus meiner Sicht sehr, sehr gute Regulierung haben und auch eine sehr, sehr transparente Regelung haben, sodass hier die Thematik der Arzneimittelfälschung eher schon ausgeschlossen ist und ausgeschlossen werden kann. Im weltweiten Kontext wird das auch nach und nach in anderen Ländern international nachgeholt, hier lückenlose Ketten für den Endverbraucher zu haben. Von daher eher weniger relevant für uns in diesem Bereich.
Ja, aber jetzt hast du ja gerade ein Stichwort schon genannt, Stichwort Lieferanten, Lieferkette. Wie macht ihr denn dann eure Lieferkette sicher? Wie stellt ihr denn zum Beispiel dann auch sicher, dass eure Standards eingehalten werden?
Da gehe ich jetzt im Endeffekt ein bisschen weg von der Technik und komme in den ESG-Teil meiner Doppelrolle hinein. Und hier versuchen wir natürlich mit unseren Lieferanten und den Sublieferanten entsprechend zu kommunizieren, entsprechend aufgestellt sein und hier nicht nur Worten, sondern auch Taten folgen zu lassen. Es geht uns speziell eigentlich darum, dass wir über unseren Code of Conduct, wo wir sehr explizit diese Dinge angehen, wo wir auch sehr explizit nicht nur auf Papier darauf achten, sondern diese Dinge auch leben in unserem Alltag, auch dieses mit unseren Lieferanten und deren Sublieferanten, sofern wir dort die Möglichkeit haben, mit zu interagieren, dies dort einzubinden, das Commitment zu erfordern oder nicht zu erfordern, sondern zu erfragen. Und da liegt eigentlich eine der größten Herausforderungen von uns, weil wir müssen uns nichts vormachen, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. An manchen Stellen gibt es nur 2, 3 Lieferanten auf dieser Welt. Hier ist es aber auch so, dass noch alle nicht für das Thema sensibilisiert sind und wir hier auch nicht immer den Rücklauf bekommen, den wir von unseren Lieferanten erwarten. Nur wir müssen auch ein bisschen wirtschaftlich noch denken und dort dann auch gewisse Kompromisse für einen Zeitraum eingehen. Das war sicherlich etwas, was ich am Anfang, Stichwort Herzblut, etwas blauäugig gesehen habe, dass alle diesen Gedanken mehr hegen, aber Stück für Stück und in kleinen Schritten dabei vorzugehen und nicht enttäuscht sein, wenn nicht alle gleich mitspielen, sondern den steten Tropfen den Stein höhlen zu lassen. Das ist dabei für mich eigentlich das Entscheidende.
Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viel Prozent beantworten eure Fragebögen nicht?
Die nicht beantworten, liegen eher im 30-40-prozentigen Bereich, würde ich sagen. Was man aber da unterscheiden muss, ist, dass sie uns zumindest dann Aussagen zurückgeben. Die, die es komplett ignorieren, liegen eher aus meiner Sicht im einstelligen Bereich.
Okay, gut. Ja, kommen wir nachher nochmal dazu. Heute wollen wir ein bisschen auf diese Rolle auch der Arzneimittelproduktion als kritische Infrastruktur sprechen. Die Gesundheit der Menschen, der Gesellschaft, das ist ein hohes Gut und deswegen seid ihr ja auch in der Industrie, die besonderen Regulierungen unterworfen ist, zum Beispiel zum Thema Produktsicherheit bei Arzneimitteln. Mach uns doch mal klar, wie man Medikamente, Verpackungen heute durch Digitalisierung zum Beispiel fälschungssicher und auch nachhaltiger machen kann. Was macht ihr da jetzt und wie kannst du dir vorstellen, könnte es eventuell auch in Zukunft gehen?
Da spielt im Endeffekt die Daten eine Rolle. Und da habe ich auch am Anfang sicherlich die Thematik etwas unterschätzt. Ich dachte aus der IT heraus, wir haben die Daten. Ja, diese haben wir. Nur müssen wir sie entsprechend aufbereiten. Nur müssen wir sie auch entsprechend normieren. Ich habe ja am Anfang gesagt, was wir für unterschiedliche Gesellschaften haben, für die wir den Support leisten dürfen. Und hier eine gemeinsame Basis zu schaffen, war und ist sicherlich eine Herausforderung, auch mit unseren Lieferanten dort eine möglichst einheitliche Datenbasis zu schaffen, weil nur so haben wir aus meiner Sicht die Möglichkeit, unsere Ist-Situation darzustellen und über diese Ist-Situation dann eben abzuleiten, welche Ziele haben wir und vor allem, welche Ziele haben wir realistisch immer unter dem Prinzip oder der Abwägung zwischen wirtschaftlich und nachhaltig. Das ist für mich immer ein Balanceakt. Ich kann nicht nachhaltig arbeiten, langfristig, wenn ich dabei die wirtschaftlichen Aspekte außen vor lasse. Da haben wir leider ja auch in letzter Zeit genug Beispiele, wo sehr, sehr nachhaltige Unternehmen in die Schieflage geraten sind oder auch jetzt in der Schieflage noch stecken. Von daher glaube ich, ist es immer ein Abwägen zwischen der Nachhaltigkeit, der Datenbasis und was daraus abgeleitet wird.
Ja.
Und bitte.
Ja, Frank, wir müssen ein bisschen konkreter werden, dass wir auch verstehen, was denn tatsächlich da digitalisiert wird, wenn wir von Verpackungen sprechen. Ich glaube, du setzt sehr viel Wissen voraus, auch bei unseren Zuhörern. Jetzt ganz praktisch, wie sieht das zum Beispiel aus, wenn du von Serialisierung sprichst? Was passiert beim Apotheker? Wie ist im Grunde genommen gesichert, dass ich hier eindeutig ein Produkt dann auch, ein Medikament in die Hand nehme, das nicht irgendwo anders schon mal geöffnet wurde? und was tatsächlich die versprochenen Inhaltsstoffe drin hast. Ich glaube, bei dir ist so, du hast das so inhaltlich für dich schon alles abgehakt, dass das in Europa alles gut ist. Aber es ist natürlich interessant, vielleicht können auch andere aus anderen Branchen was daraus lernen.
Ja, wobei, da müssen wir einen Schritt noch vorher anfangen, Bernhard, und zwar bei den Rohstoffen. Da versuchen wir auch in der Digitalisierung zu unterstützen, indem wir Möglichkeiten evaluieren, die Blockchain zu nutzen, zum Beispiel für das Thema Rohstofftracking. Wo kommen die Rohstoffe her? Sind sie auf dem Weg zu uns in irgendwelche Klimaprobleme geraten, die sich nachhaltig negativ auf die Qualität des Produktes auswirken? All unsere Rohstoffe werden so oder so vor der Produktion noch entsprechend geprüft. Das setzt im Endeffekt die Pharmabranche automatisch voraus. Und um dann noch kurz auf die Serialisierung einzugehen, da geht es im Endeffekt darum, dass jedes Produkt eine eindeutige Kennzeichnung hat, jede Verpackung die entsprechend hat und der Apotheker in der Apotheke vor der Ausgabe des Produkts, und das gilt im ersten Schritt erstmal für alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel, im Endeffekt in einer Datenbank der Europäischen Union nachprüft, ob dieser Artikel in dieser Form mit dieser Seriennummer durch den Pharmaanbieter entsprechend freigegeben ist, sodass wir dort eine Eindeutigkeit haben. Und das sind einfach Punkte, die wir in der Digitalisierung dabei unterstützen.
Das heißt, das sind dann wirklich auch Echtzeitdaten über ein Tracking-System, die dem Apotheker zur Verfügung gestellt werden.
Absolut.
Okay. Wie wird das technisch realisiert? Das ist ja durchaus eine spannende Sache.
Da sind wir im regulierten Umfeld dahingehend unterwegs, dass wir im Endeffekt vor der Ausgabe, vor dem Transport entsprechend an eine EU-Behörde in eine dortige Datenbank zentral die Daten abgibt, die von dort jeweils in eine andere Datenbank des jeweiligen EU-Landes weitergegeben werden. Und auf diese Datenbank des jeweiligen Landes hat der Apotheker einen entsprechenden Zugriff über verschiedene Systeme, die da zur Verfügung gestellt werden von verschiedenen Dienstleistern. Mhm. Vom Prinzip her aber immer gleich Echtzeitdatenabruf direkt aus der Apotheke vor der Ausgabe des Produkts.
Sag mal, diese Serialisierung, hat euch das denn geholfen, auch die Nachverfolgbarkeit im Produktionsprozess zu erhöhen? Habt ihr sozusagen da Digitalisierungsschub erlebt innerhalb eurer Lieferkette, dadurch, dass peu à peu man immer genau weiß, wann wo was ist?
Schon vorher der Fall. In jedem der Produktionsschritte findet eine entsprechende Kontrolle, eine entsprechende Qualitätssicherung statt. Das war noch ein Add-on dazu, wo wir uns mehr noch mit den großen Pharmaunternehmen, das spreche ich einfach mal für die Hermes Pharma in diesem Fall, zusammengeschlossen haben. Wir enger miteinander vernetzt sind, wir mehr miteinander kooperieren, wir ja von ihm Serialisierungsdaten brauchen, damit wir jede Packung entsprechend unique machen können und das in den Produktionsprozess zu integrieren. Da finden im Endeffekt erste Supply Chain Integrationen statt.
Jetzt nach vorne hin gerichtet, du hast das Thema ja schon mal angesprochen, Blockchain, Rohstofftracking. Macht ihr das schon über die Blockchain oder ist es eine Planung?
Letzteres, das ist bei uns noch eine Planung. Wir haben uns das in 2023 mal genauer angesehen. Sind aber ein mittelständisches Pharmaunternehmen, haben so viele andere Themen und haben das aus meiner Sicht leider, weil es halt unheimlich interessant für uns wäre, dort auch einen Push zu bekommen, um näher an den Rohstoffen zu sein. Weil gerade wenn wir aus dem Ausland Rohstoffe beziehen, das, was uns vorne gezeigt wird, auch das ist, was wir am Ende bekommen.
Gut, und was kannst du dir vorstellen, wie ihr vielleicht so in den nächsten Jahren die Technologie nutzt? Welche neue Applikationen, welche neuen Use Cases wären da für dich besonders spannend und interessant?
Im Bereich der Blockchain werden wir hoffentlich noch mehr mit unseren Kunden Ziel von mir, ist aber noch sehr, sehr Zukunftsmusik, wäre wahrscheinlich die Transaktionsabwicklung zwischen den ob es jetzt der Lieferant ist oder der Kunde und uns über die Blockchain. Ich denke aber, da sprechen wir eher noch von der Zukunft von 5 bis 10 Jahren, bis sich das so weit entwickelt und etabliert hat. Mhm. Weil es ja doch ein Umdenken an allen Stellen des Prozesses ist.
Ja, als IT-Leiter bist du natürlich auch für die IT-Security oder insgesamt auch für die OT, also für die operativen Prozesse, operativen Technologien, also im Produktionsprozess verantwortlich. Welchen Beitrag leisten denn dort Cloud-Services, um die Sicherheit zu erhöhen? Und was habt ihr da jetzt praktischen Erfahrungen gesammelt?
Für uns war es erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir hier die Netze voneinander trennen. Historisch gewachsen ist es heute und war es auch in vielen Unternehmen noch so, dass die OT und die IT sehr parallel miteinander gewachsen sind und man immer der Meinung war, dass es zwei verschiedene Welten sind. Im Endeffekt ist es aber eine Welt, weil sie über die Technik dann wieder gemeinsam bearbeitet wird und somit auch ein Einfallstor ist für entsprechende Angriffe, weil, ohne der OT nahe treten zu wollen, man dort auch etwas hinter dem State of the Art her ist. Es liegt in der Natur der Sache, wenn ich eine Produktionsmaschine habe, dann werde ich die natürlich 15 Jahre einsetzen. Und wir beide wissen, was in der IT 15 oder 15 Jahre an Quantensprüngen bedeutet. Das entsprechend abzusichern, ist da sicherlich eine der größten Herausforderungen dabei. Was wir dann auch machen, ist, dass wir über Cloud-Dienste möglichst unsere eigene Serverlandschaft überschaubarer halten, dass wir dort über Dienstleister entsprechend gehen können, weil wir auch über die Zeit nicht mehr das Personal haben können, haben werden. Stichwort Babyboomer-Zeiten gehen zu Ende. Wir auch im Münchner Umfeld sicherlich nicht alle Stellen mehr besetzen können und da zwangsläufig dann über die Dienstleistung gehen werden. Haben uns damit aber auch schon mehrere Jahre beschäftigt. Das hat auch seine Vorteile, dass wir dort viel flexibler, Stichwort AWS, reagieren können und nicht erst Server kaufen, neue Ressourcen implementieren, sondern dass wir hier schneller und flexibler skalieren können.
Also im Klartext Automation mit weniger Leuten mehr schaffen. Welchen Lösungsbeitrag liefert dort künstliche Intelligenz, KI in dem IT-Umfeld?
Das ist erst ein zartes Pflänzchen, was bei uns anfängt zu gedeihen. Wir versuchen jetzt im ersten Schritt unsere Mitarbeitenden für das Thema KI zu sensibilisieren, weil auch da müssen wir uns nichts vormachen. Das Marketing hat da weltweit sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ohne ChatGPT geht plötzlich nichts mehr und die Welt dreht sich trotzdem noch weiter. Wir versuchen aber, unsere Mitarbeitenden über diese Ansätze A, dafür zu sensibilisieren und B, dann im nächsten Schritt, das auch, da gibt es ein erstes Projekt für, über Big Data Ansätze zu koppeln, um daraus eben auch hier wieder das Stichwort Datenqualität, Datenanalyse, entsprechende Modelle abzuleiten, um unsere Produktion effizienter zu gestalten und auch andere Dinge wie, das ist jetzt nicht mehr unbedingt KI, Predictive Maintenance einzubauen, sodass wir einen höheren Grad an Produktivität erreichen können.
Also, dass durch die ESG-Regulierung eine ganz neue Datenkategorie mit gemessen, getrackt, analysiert werden muss. Neue, ja, sollten dann ja auch Handlungen daraus erfolgen, also ein kontinuierliches Performance Management, wie man so sagt. Wie geht ihr damit um? Also, wie schafft ihr es, diese neue Datenkategorie wirklich auch verfügbar zu machen im Unternehmen? So dass man da entsprechend auch Ableitung draus leisten kann. Ja, erzähl mal, was er da tut, was setzt er für Software für ein und wie hilft euch da gegebenenfalls auch hier in diesem Bereich die Automatisierung, ja, Datenanalyse, intelligente Daten, künstliche Intelligenz.
Neben der Vielzahl von Daten und den Kategorien, von denen du gerade gesprochen hast, gibt es ja auch die Herausforderung der immer mehr stattfindenden Regulierung, ob das jetzt auf EU-Ebene ist oder auch in anderen Ländern dieser Welt. Allein wenn du überlegst, ich habe angefangen als, ja, salopp formuliert, One-Man-Show. Und sukzessive haben wir in jeder Gesellschaft mittlerweile jemanden, der hauptamtlich, fulltime dafür zuständig ist, sodass wir jetzt ein Team von allein 5 Leuten haben, die sich damit beschäftigen. Sprich, so können wir auch diese Datenbasis schaffen, so können wir aus den vorhandenen Datenquellen systematisiert unsere Produkte kategorisieren. Und da nur ein kleines Beispiel: Wenn du ein Fertigprodukt nimmst, was beispielsweise aus 40 Einzelelementen besteht, und das ist gerade eine Diskussion, die wir führen mit Roh- und Hilfsstoffen, wie ermittle ich den CCF? Ermittle ich diesen CCF auf Basis der 40 Einzelelemente? Wo bekomme ich die Daten für diese Elemente her? Oder, und da ist für mich der etwas pragmatischere Ansatz, interpolieren wir das erstmal auf das Fertigprodukt und starten mit diesem Fertigprodukt, bevor wir uns in zu kleinteilig verlieren. Dabei hilft uns auch als Dienstleister für uns die Firma Verso, mit denen wir gemeinsam eben alles, was das Thema ESG betrifft, umgehen, die uns digital dabei auch unterstützen und wo wir eben auch, das Stichwort, was ich am Anfang brachte, die Einzelgesellschaften und entsprechend unterstützen. Und da schaffen wir den Rahmen mit Verso zusammen, dass die Einzelgesellschaften bzw. unsere Tochtergesellschaften ihr ESG betreiben können, ihren Weg gehen, der für sie wichtig und richtig ist. Wir aber über die Group gewisse Normierungen, gewisse Standards schaffen, weil wir als Group in der Pflicht der Dokumentation sind und auch im Reporting diese Pflicht haben. Und dem versuchen wir im Endeffekt über diese aus meiner Sicht sehr, sehr gute Mischung der Datenbasis, der Möglichkeit der Einzelgesellschaften, einen konsolidierten Blick zu bekommen und auch gewisse Normierungen als Holding zu treffen für die Gesellschaft.
Jetzt müssen wir gerade mal ein paar Akronyme auflösen. CCF meinst du sehr wahrscheinlich Corporate Carbon Footprint. Versus der Product Carbon Footprint, der bezogen ist dann auf das einzelne Produkt. Lassen wir mal bei letzterem bleiben. Wie weit seid ihr denn da? Weil das sehen wir ja auch immer mehr zum Vergabekriterium zu werden. Stichwort, dass dann, wenn ihr Auftragshersteller von Medikamenten seid, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eure Kunden sagen, dieses Produkt hätten wir jetzt gerne auch mit dem Product Carbon Footprint.
Auf alle Fälle, da steigt der Bedarf. Ich nenne es bewusst nicht Druck, weil es aus meiner Sicht ja ein Umdenken generell in der Welt und in den Unternehmen ist. Und auch wir werden mittlerweile nicht nur nach gewissen Qualitätsstandards in der Produktion zertifiziert oder von unseren Kunden geprüft, sondern auch, ob wir gewisse Standards im ESG-Umfeld einhalten. Und da sind solche Punkte wie CO2-Fußabdruck des Produkts, des Kunden, weil es ja in seine CO2-Bilanz auch entsprechend reinspielt, entsprechend notwendig. Aber auch genauso wie alle Scope 1, Scope 2 oder Scope 3-Effekte, die das ja hat. Wobei wir jetzt schon wieder neue Akronyme eingeführt haben, fällt mir gerade auf.
Ja.
Und dort haben wir erste Anfragen und da ist jetzt die spannende Thematik, das Ganze kostet auch Geld. Wer übernimmt diese Kosten? Ist es etwas, was wir zu leisten haben? Ist es etwas, wo auch der Endkunde am Ende bereit ist, etwas mehr zu zahlen, um ein nachhaltigeres Produkt zu haben? Und ich glaube, da scheiden sich derzeit die Geister und es wird spannend bleiben, wie sich das in den nächsten 5 Jahren entwickelt.
Naja, das, was mir so allgemein zurückgemeldet wird, der Kunde einkaufsmächtig ist, der sagt, ich hätte das Datum gerne jetzt als eine zusätzliche Leistung, aber ich zahle dir keinen Eurocent mehr. Das scheint durchaus eine gängige Praxis zu sein, dass es ein weiteres Vergabekriterium wird und man dann entsprechend den Lieferanten sagt, wenn du es mir nicht lieferst, dann bist du nicht mehr vergabefähig und dann muss die Sachen halt woanders machen lassen. Ist das ein Damoklesschwert für euch?
Ja, glaube ich auch, Bernhard. Da bin ich auch zu 100% bei dir. Aber wir müssen uns auch selbst mal ansehen. Wenn du und ich Lebensmittel einkaufen gehen, dann achten wir, ich hoffe zumindest du so genau wie ich, darauf, dass sie regional sind, dass sie nachhaltig sind, dass sie einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, wenn ich mal in eine Apotheke gehe, hat das für mich bis jetzt keinerlei Einfluss gehabt. Und da muss noch ein Umdenkprozess stattfinden.
Ja, da sind wir eigentlich beim ganz guten Punkt. Lass uns mal über Umdenkprozesse in großen Organisationen, in Unternehmen sprechen, Veränderungsprozesse. Manche sprechen ja auch von Wandlungsprozesse, haben was zu tun mit dem vielbeschworenen Mindset. Wie ist das denn bei euch? Wie stoßt ihr große Veränderungen an bei der Hermes? Und wie schafft das sozusagen, die Organisation in Bewegung zu setzen?
Da nehme ich für mich immer als Symbolik die Leitplanken. Wir als Holding, als sozusagen Mutterunternehmen versuchen Leitplanken vorzugeben, manchmal in einem sehr, sehr flexiblen Rahmen, manchmal auch in einem etwas engeren Rahmen. Gerade wenn es um Governance-Themen geht, sind wir da in einem sehr, sehr engen Rahmen und es gibt gewisse Schulungen, die wir einfach vorgeben. Stichwort mal Arbeitssicherheit oder AGG, solche Themen, die gefordert sind und gemacht werden müssen. Dort gibt es keine mit eingebunden. Aber wir arbeiten sehr, sehr intensiv aus der ESG-Sicht auch mit unserer internen Kommunikation zusammen und fördern und fordern auch entsprechende Events dafür zu sensibilisieren. Wir haben ein Ideenmanagement, wo wir solche Themen mit fördern und wo dort derjenige, der eine Idee mit eingebracht hat, auch involviert wird, das Ganze mit umzusetzen. Wir haben so zum Beispiel Dinge geschaffen wie Lademöglichkeiten für Mitarbeitende in ihrem Privatumfeld hier am Standort oder Bienenprojekte, wo wir die Leute nach und nach mehr sensibilisieren für das Thema, aber das gleichzeitig auch harmonisch im Kontext unseres Umfelds, weil wir haben hier an unserem Hauptstandort 60.000 Quadratmeter mit sehr, sehr grünen Flächen und wollen unsere Biodiversität durch solche Bienenprojekte nicht stören, sondern integrieren. Und das sukzessive weiterzuentwickeln, ist etwas, was wir uns hier auf die Fahnen geschrieben haben und nicht nur in der Theorie, sondern jeden Mitarbeiter zu versuchen mitzunehmen auf dieser Reise und auch für sein Privatumfeld dabei zu sensibilisieren.
Also Motto ist dann Learning by Doing, einfach mal machen, ja?
Touch and feel, würde ich sagen. Ja, weil es ist halt eine Herausforderung. Ich werde das niemals in meinem Leben mehr vergessen, wenn du in eine Bienenwabe mit der Hand fasst und die Bienen streichelst. Das ist wirkliches Touch and feel und gehört auch Mut dazu. Das nur als kleiner Exkurs.
Okay. Ja, was sind so ein bisschen deine Lessons learned, wenn du jetzt zurückblickst? Ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal ist mir noch ein Zitat von dir im Gedächtnis, Pflicht erfüllen, bevor wir zur Kür kommen. Was meinst du denn damit?
Im Endeffekt ein bisschen zu separieren. Im ersten Schritt fokussieren auf die notwendigen und geforderten Dinge, aber dabei nicht die DNA des Unternehmens zu verlieren. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen philosophisch, nur wir haben solche Themen ESG-seitig schon immer gemacht. Damals hieß es halt nicht ESG. Wir haben es unter Hermes Hope gemacht oder hatten es als selbstverständlich für uns als Unternehmen definiert. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem Berufsbildungswerk und der ICP-Stiftung, wo wir einen Auszubildenden haben, der handicapped ist, den wir das letzte Jahr mit begleiten, den wir in seiner Ausbildung zum ITler entsprechend fördern. Wir haben Aktionen, wo wir, Stichwort Touch and Feel, die Mitarbeitenden mit animieren, Bäume zu pflanzen. Warum machen wir das Bäume pflanzen? Hier regional, weil es um den Fußabdruck jedes Einzelnen von uns geht. Gleichzeitig machen wir aber auch Dinge wie international. Wir sind an einem Projekt mit beteiligt, wo wir CO2 aus der Luft saugen in Island und das dann in den Boden pressen, um dort eben Kalkstein zu machen, um es wirklich für die nächsten Jahrtausende clean zu haben. Wir betreiben das aber nicht als Greenwashing, sondern für uns sind das die ersten Quick-Wins, um eben die Zeit zwischen dem, wo wir die Datenbasis für uns geschaffen haben und unsere realistischen Ziele abzuleiten, gleichzeitig zu nutzen, um schon Dinge zu tun. Aber ganz klar im Vordergrund für uns steht dabei, dass wir vermeiden, reduzieren und es wird immer etwas übrig bleiben müssen, leider Gottes, wo wir dann kompensieren.
Aber da hast du jetzt gerade von Carbon Capture gesprochen.
Also ein Beispiel,
ja. Relativ innovatives Thema, war ja auch eine Zeit lang, glaube ich, in Deutschland verboten. Mittlerweile ist die Politik da etwas offener und ihr fördert, glaube ich, ein Projekt in Island, richtig?
Exakt genau das, weil wir dort in Island eben das direkt in den Boden pressen und dort eine chemische Reaktion stattfindet. In Deutschland gibt es die ersten Ideen, das in entsprechende unterirdische Blasen, mal salopp formuliert, einzufüllen, wo niemand genau weiß, was in 100, 200 oder in 1000 Jahren damit passiert. Und ich glaube, da sollten wir gleich die Verantwortung übernehmen und möglichst auf dem Stand der heutigen Wissenschaft nachhaltige, ganzheitliche Lösungen zu schaffen. Und nicht ein Problem nur zu verlagern zeitlich.
Ja, ich bin ja weder Physiker noch Chemiker noch sonst sowas, aber ich habe dazu auch schon gehört, dass es tatsächlich dann sich mit dem Gestein verbindet und da neue chemische Verbindungen eingeht und insofern dann sozusagen der Kohlenstoff wieder verfestigt wird. Aber da genau. Wollen wir gar nicht reingehen. Dann vielleicht so dein letzter Tipp, Praxistipp. Wie kommt man schnell ins Machen, speziell vielleicht auch aus deiner Doppelrolle für IT und Sustainability?
Schließt im Grunde an das Lessons Learned ein bisschen mit an. Im Endeffekt klingt jetzt vielleicht platt, einfach machen und vor allem es einfach machen. Trotz der vielen regulatorischen Anforderungen und Hindernisse, die es gibt, Pragmatismus zu haben, kleine Lösungsschritte zu gehen, aber dabei das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist im Endeffekt der Tipp, den ich da nur geben kann, sich nicht im Mikromanagement zu verlieren, sondern erstmal gern auch grobflächig anzufangen, um den Ball ins Spiel zu bringen, die Leute zu sensibilisieren und vor allem die Leute mitzunehmen.
Ja, herzlichen Dank, Frank, für das Gespräch.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank, Werner.
Smarter Service Talk.